eine fast 80-jährige Aktivistin, die bundesweit Nazi-Sticker und Schmierereien entfernt, übermalt
und dokumentiert. Die Leute behaupten, das deckt die Meinungsfreiheit. Entschuldigung, jetzt werde ich aber rabiat.
Weil ich immer dachte, der Rechtsruck, der kommt von den Rechten. Die ruckeln dann einmal und dann ruckeln sie nach vorne. Aber was eigentlich passiert, ist ein Aufweichen von Haltung, von Grenzen, von Widerstand und das Unsagbare immer weiter ins Sagbare hinein zu verschieben.
Meine Freundin sagte mal, warum lachst du, wenn du ein Hakenkreuz siehst? Da habe ich gesagt, weil ich weiß, dass es gleich weg ist.
Hallo erstmal, hier ist Susi von Verbittert Talentlos. Heute möchte ich euch eine ganz besondere Gästin vorstellen. Dazu muss ich mal ganz kurz erklären, wie ich auf sie gekommen bin. Und zwar durfte ich auf der Vorpremiere zu dem Kinofilm Die Möllner Briefe gehen. In diesem Film, bitte guckt ihn euch an, wenn ihr könnt, geht es um Ibrahim Aslan und seine Familie, die im November 1992 Opfer eines rechtsextremen Brandanschlags geworden sind. Ibrahim war 7 Jahre zu diesem Zeitpunkt, er konnte von seiner Großmutter gerettet werden, die selber den Anschlag nicht überlebt hat, genau wie seine Cousine und seine Schwester. Es ist sehr bewegend und was dann aber passiert danach, ist so unglaublich, denn es gab eine große Resonanz in der deutschen Bevölkerung. Viele haben Briefe geschickt mit Solidaritäts- und Beileidsbekundungen, mit kleinen Geschenken, Nachfragen, wo man spenden kann. Allerdings sind diese Briefe bei den betroffenen Familien nie angekommen, denn sie wurden an das Müllner Rathaus adressiert und die Verwaltung und der Bürgermeister haben sich dazu entschlossen, die Briefe zu archivieren, wie man das als brave Deutsche macht.
Verwaltet. Ja.
Und nur durch einen Zufall wurden diese Briefe dann von Ibrahim Aslan fast 30 Jahre später dann gefunden. Und wie die Betroffenen auch jetzt noch mit diesem Trauma leben müssen und auch immer noch mit Gewalt konfrontiert sind, das kann man in diesem Film sehen. Es gab dann einen anschließenden Panel-Talk. Max Czollek war da. Es waren Vertreterinnen der Opferperspektive von Pro Asyl da. Auch der Protagonist Ibrahim Aslan war da. Und als es dann um das Thema Polizeigewalt ging, da meldete sich dann eine ältere Dame aus dem Publikum und erzählte eine unglaubliche Geschichte. Ich glaube, da kommen wir auch dann später nochmal darauf. Auf jeden Fall war sie wohl einigen schon bekannt in dem Raum, mir nicht. Und das ist Irmela Mensa Schramm. Und sie ist Aktivistin seit, jetzt muss ich mal hier spicken, fast 40 Jahren. Mhm. Sind sie 80 geworden dieses Jahr? Kann das sein?
Ich werde ich noch in 3 Wochen.
Jahrgang 45? Yeah. Oh mein Gott, also eine fast 80-jährige Aktivistin, die bundesweit losgeht und Nazi-Sticker und Schmierereien entfernt, übermalt,
übersprüht und dokumentiert.
Und dokumentiert. An diesem Abend in dem Kino hatten sie von einer Konfrontation erzählt, wo sie in Berlin einen Sticker übermalen wollten und eine unangenehme Begegnung mit einem Polizisten hatten, sagen wir es mal so. Mich hat das so einerseits inspiriert, ja, da sieht man dann so eine kleine Frau, die losgeht und Tag für Tag so widerständig sich gegen diese Zeichen wehrt und auf der anderen Seite noch mit diesem Aspekt von, dann macht man schon was und dann wird man auch noch, ich weiß auch nicht, von der Polizei dabei gestört, sich gegen Nazis zu stellen. Ich wollte unbedingt noch mehr wissen über ihren Aktivismus, über ihren Mut, aber auch über diese komische, verklärte deutsche Haltung, dass es scheinbar keinen Konsens gibt, dass wir hier keine Nazischmierereien wollen. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr doll, dass Sie haben mich heute eingeladen. Ich bin heute zum ersten Mal out of home mit meinem Podcast bei Irmela Mensa Schramm zu Gast. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Herzlich willkommen bei Verbittert Talentlos. Jetzt will ich natürlich erstmal wissen, 40 Jahre Aktivismus, was war der Auslöser? Und wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es so eine 3-Tage-Woche oder mal so, oder jeden Tag ein Stündchen? Sie sind ja auch in ganz Deutschland unterwegs.
Ja, der Auslöser war genau dort, wo sie ausgestiegen sind aus dem Bus. Da klebte ein Sticker, der die Freiheit des Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess forderte. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, früh morgens 6:45, da denkt man an nichts Böses. Man träumt noch ein bisschen vielleicht oder man denkt, was an dem Arbeitsplatz auf einen zukommt. Ich habe ja damals in einer Sonderschule für geistig Behinderte als heilpädagogische Lehrkraft gearbeitet. Und naja, der Schock war da. Ich konnte also nichts machen. Ich hatte auch nichts weiter dabei. Der Bus kam, ich musste einsteigen und es hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich habe mich so geärgert, dass ich den dran lassen musste. Und als ich nach 10 Stunden zurückkam, sehe ich, meine Güte, der ist immer noch dran. An einer Haltestelle, wo alle 5 bis 10 Minuten zwischen 10 und 15 Leuten durchaus steht. Diese Haltestelle wurde später immer wieder mein Aktionsort. Hier wohnte ein Nazi im Haus, wusste ich nicht. Gegenüber wohnte Nazi, es waren also mehrere Nazis. Ich habe dann meinen Schlüssel genommen. Mein Wohnungsschlüssel und habe den so lange gekratzt, bis er ab war. Aber und, ich habe jetzt 159 Ordner voll.
Wie viel?
159 Ordner, mit dicke Leitsordner mit Fotos und Stickern. Aber ich habe immer nur einen Sticker, also ein...
Eins pro Seite.
Ja.
Also wir sind quasi in den 80er Jahren. Sie stehen an einer Bushaltestelle und die erste Schmiererei, die Sie da sehen, lässt Sie nicht mehr los.
Nee,
und dann
ich habe dann die anderen Sachen dann auch plötzlich wahrgenommen. Ich habe mich so geschämt vor mir selber. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du hast die Sachen gar nicht wahrgenommen und musstest erst diesen Sticker vor der Nase erleben. Und dann bin ich ja nachts mit der Leiter hier immer rum. Und hab da die Sachen abgemacht. Nacht um 1. Und ich weiß noch, da sehe ich an der Ecke hoch oben auf der 2-Meter-Leiter. Und dann höre ich eine entrüstete Männerstimme von unten. Was machen die denn zu dieser nützlichen Stimme hier oben? Und dann habe ich gesagt, da klebten die Aufkleber dann alle auf meinem Ärmel, weil sie so frisch waren. Ich habe es ja gesehen vorher, deswegen bin ich ja los. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, nur meine staatsbürgerliche Pflicht. Der sagte mir nämlich dann, ich würde Ihnen lieber helfen, als Streife zu fahren. Das gucken wir. Ja,
es war also ein Deutsche Polizist.
Zivilpolizist. Das erlebe ich ganz selten, dass Polizisten mit meinem Tun sympathisieren.
Ja.
Und ich habe sowas auch noch mal erlebt, wenn ich jetzt kurz gegenüberstellen darf.
Ja.
Werde täglich angegriffen von angeblichen Bahnhofs- oder S-Bahn-Mitarbeitern, weil ich auf dem 70 Heil ausgestrichen habe mit Kuli, geht er auf mich los, packt mich und will mich richtig mit Wucht aus der offenen Tür rausschmeißen. Ich habe mich gerade noch festhalten können. Dann ruft die Zugabfahrtgerin allen Ernstes in meinem Beisein, in ihrem Kapufter, die Polizei mit den Worten, hier ist eine Frau, die hat Schmierereien beschmiert. Und dann habe ich in den Rhein gebrüllt, ich habe nur Sieg Heil ausgestrichen. Die Kuli auf dem Sitz.
Ja.
Dann kam die Polizei, ein junger Polizist, der hörte sie an, der hörte mich an und er guckte mich lächelnd an. Ich muss Sie leider enttäuschen, Sie haben vollkommen richtig gehandelt. Das ging ja runter wie Öl. Und ihr habe ich dann gesagt, der Zugabfahrerin, Ihnen muss ich noch was sagen, Sie sind ein Armutszeugnis der Demokratie. Er hat den Kopf runter gesagt.
Und können Sie denn aber immer quasi sicher sein, dass diese Menschen dann auch gesehen haben, dass das quasi Nazischmierereien waren? Ich stelle mir das so vor, dass man irgendwann wahnsinnig wird, weil
Die Leute behaupten, das deckt die Meinungsfreiheit.
Ja.
deswegen habe ich ja den Spruch gemacht, Meinungsfreiheit hat Grenzen. Ja. Sie endet, wenn Hass und Menschenverachtung beginnen. Entschuldigung, jetzt werde ich aber rabiat.
Nee, bitte, das ist ein guter Podcast.
Das ist so schlimm.
Nee, aber das meine ich. Also ich habe auch auf Ihrer Website ein bisschen recherchiert.
Ja.
Und es kam ja immer wieder Situationen vor. Sie haben Anzeigen bekommen für Sachbeschädigung.
Ja.
Leute müssen das ja auch anzeigen. Das heißt, die sehen das und die haben ein Problem damit, dass sie irgendwelche Nazi-Scheiße wegmachen. Und das finde ich so komisch. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Leute vielleicht nicht gesehen haben, dass das Nazi-Scheiße war, aber sie scheinen sich da immer sehr sicher zu sein, dass die Menschen das schon wahrnehmen und trotzdem der Meinung sind, die Schmiererei, die sie in dem Moment, also indem sie kratzen oder sprühen,
ist schlimmer
als das, was vorher da stand.
Ja, ja. Nochmal mit Hinblick auf Ibrahim, er ist ein türkischer Stadtbürger. Ich war vorher im Krankenhaus und höre die Nachrichten, was in Solingen ja dasselbe passiert war.
Ja.
Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und dann wusste ich, ich war 2 Tage gerade, ich hatte die 2. OP hier am Hals. Bin ich losgezogen nach Friedenau, weil ich wusste, dass da immer wieder geschmiert wurde. Kamelficker, die Kanaken, Türken vergaßen und dergleichen. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich sofort hin und gucke, dass ich da was tun kann. Das war mein Riesenbedürfnis. Und was finde ich wieder? Genau das Türken vergaßen. Auf einem Papierplakat. Dann habe ich das ausschraffiert mit einem schwarzen Stift. Da steigt ein Sicherheitsmensch aus der S-Bahn aus und fährt mich ein, hören Sie auf zu schmieren. Ich sage, ich schmiere nicht, ich streiche rassistisches Geschmiere aus. Und ich habe weitergemacht, logisch. Dann geht er auf mich los, wollte mir gewaltsam den Stift entreißen. Hätte er nicht tun dürfen. Ne? Ich fliege gegen die Wand voll, das hat mir auch weh. Ne? Mhm. Ich meine, die OP-Narbe am Hals war ja auch ziemlich vollschlag. Dann bin ich zurück und habe mich mal kurz ein bisschen auf die Schulter gebockt. Ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht von ihm bieten. Dann packt er mich und ich rutsche ihm auf den Händen raus, knall mit voller Wucht. Auf dem Hinterkopf, Schädelhirntrauma davon an, ruft die Polizei. Ich krieg eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und noch eine. Widerstand. Meine Anzeige wegen Körperverletzung wurde sofort eingestellt. Beziehungsweise, ich bekomme einen Anruf vom LKA, wenn ich meine Anzeige gegen diesen Botsmenschen zurücknehme, würde die gegen mich auch eingestellt.
Deal.
Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich auf keinen Viehhandel ein. Und wenn ich zehnmal verurteilt werde, die Anzeige bleibt. Und die haben sie das einfach trotzdem eingestellt. Und bitte glauben Sie, das habe ich all die Jahre immer wieder erlebt.
Ich muss mal kurz ganz doof fragen. Also es ist vielleicht ein bisschen blöd, aber jetzt sind sie auch eine Frau. Die sind in einem gewissen Alter. Sie sind jetzt kein bäriger Bodybuilder, wo man sagt, da muss man jetzt irgendwie so körperlich vorgehen.
Mhm.
Und dann dieser komische, was ist das? Ist das so eine deutsche Pedanterie? Oder ist das schon
eine deutsche Krankheit?
Ist das eigentlich schon auch aus einer Haltung motiviert, dass dieser Polizist oder diese Polizistin, mit denen sie immer wieder konfrontiert waren oder Menschen, die sie da angezeigt haben, tatsächlich wollten, dass das da stehen bleibt. Ich verstehe das nicht.
Ja, ja.
Ich verstehe das einfach nicht.
Ja, muss ich Ihnen bitte 2 Beispiele noch erzählen? Ja, die sind so spannend.
Ja, gerne.
Hallo ihr Lieben, hier ist Susi aus dem Off. Es tut mir sehr leid, dass ich Frau Mensa-Schramm an dieser Stelle so rabiat unterbrechen muss. Es ist mir wirklich eine Dringlichkeit, dass ich es schaffe, die Kosten des Podcasts zu decken. Ich bin ein Indie-Podcast, ich mache das alleine. Ich habe momentan keine Möglichkeiten, hier irgendwie zu monetarisieren, Werbekunden und so weiter und so fort. Insofern finanziere ich alles selber, meine Arbeitskraft, meine Zeit geht hier rein und es entstehen einfach Kosten. Es gibt einen Host, es gibt Software und. Dafür brauche ich eure Hilfe. Ich muss auch sagen, dass ich allen meinen Mitgliedern, die schon da sind, extrem dankbar bin. es ist nicht nur schnöder Mammon für mich, es ist auch eine Art von sehr, sehr, sehr extrem gutem Feedback. Ich merke einfach, da ist so eine große Wertschätzung und insofern auch eine Verbindlichkeit irgendwie von zwei Seiten. Also guckt mal auf Steady, Link ist in den Shownotes. Es gibt verschiedene Pakete, angefangen bei 3 €. Es ist alles sehr unkompliziert. Es ist ähnlich wie mit PayPal bezahlen. Ihr könnt jederzeit kündigen, es ist alles sehr easy. Und im Februar gibt es einen fetten Drop für alle, die eine Mitgliedschaft im Februar abschließen, egal in welcher Höhe, gibt es eine meiner begehrten Männerfantasien, Tragetaschen oder wahlweise Hold the Mamas Tragetaschen. Also es lohnt sich und auf Steady findet ihr außerdem meinen Newsletter. Auch der ist kostenlos und auch ohne Abo lesbar. Der ist also auch nicht an die Mitgliedschaft gebunden. Könnt ihr euch Inspiration holen für feministische Bücher, Podcasts, Serien, Dokus, alles, was mir so unterkommt. Der Newsletter ist jetzt nicht noch eine zusätzliche Möglichkeit, mich mit kostenloser Content-Arbeit selber auszubeuten, sondern es ist auch ein Versuch, aus den Social-Media-Geschichten auszusteigen. Also ich habe gemerkt, es ist viel, viel schöner, einfacher und wirksamer, mit meinen HörerInnen quasi über den Newsletter zu kommunizieren, als das so in den Algorithmus reinzukippen. Ja, sorry nochmal für die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's weiter mit Imola Mensa-Schramm.
Das eine war es noch nicht allzu lange her. In Erfurt, da war vor einer Polizeistation am Verkehrsschild von oben bis unten alles voller wirklich dreister Nazi-Stecker. Und ich bin da ran und hab die schön Stück für Stück abgeschabt. Da kommt ein Polizist rausgerannt und fährt mich an, hört ihr sofort auf mit der Sachbeschädigung. Ich sag, nee, dieses Kleben ist Sachbeschädigung. Und wissen Sie was? Ich bin bekannt dafür, dass ich erst aufhöre, wenn ich fertig bin. Und der macht immer so einen Ansatz, als ob er mich angreifen wollte. Ich grinste ihn rotzfrech an und habe weiter immer abgeschafft. Und als ich fertig war, habe ich gesagt, ich möchte von Ihnen bitte die Dienstnummer.
Ja.
Hat er mir nicht gegeben. Da sage ich, gut, dann zeigen Sie mich doch bitte an. Hat er auch nicht gemacht, weil er nämlich seine Dienstnummer angeben muss. Ja? Aber solche Sachen erlebe ich. Ja,
aber in dem Fall ist es ja noch klarer. Also da sind Sticker mit irgendwelchen Nazi-Scheiß drauf.
Ja.
Wenn sie die abmachen, das ist ja das Gegenteil von Sachbeschädigen. Das ist ja sowas wie Putzen. Also das ist ja nicht mal jetzt übergesprayt oder mit einem Edding. Das ist ja tatsächlich eine Verbesserung des Zustandes dann hinterher.
Ja. Naja, das hat auch die Staatsanwaltschaft ja selber gesagt, als ich aus Demokratie ist Volkstod in Bautzen habe ich das gefunden und habe daraus gemacht, Demokratie ist Herz. Und da wurde ich auch angezeigt, da hat mich sogar der Polizist, der gerufen wurde, mich als kriminell bezeichnet. Und der Staatsanwalt hat aber dann die Anzeige eingestellt mit der Begründung, die Sachbeschädigung war ja vorher da.
Also es gibt so zwei Dimensionen. Das eine sind diese Zeichen von Hass, Hetze und...
Nee, Moment. Die unter Verbot stehenden Symbole müssen von Staatswegen sofort entfernt werden.
Ja. So, dann haben wir diese Dimension von diesen Zeichen. Also Leute machen diese Zeichen, Hakenkreuze und so weiter und ekelhafte Sprüche. Ich muss zugeben, dass ich, so ähnlich wie Sie das vorhin geschildert haben, auch kaum was wahrnehme, so in Potsdam. Also habe ich so eine Scheuklappen oder bin ich so ein Stubenhocker? Ich weiß es nicht. Oder es kann passieren, dass ich es jetzt überall sehe. Weil ja,
das kann Ihnen jetzt nach dem Gespräch passieren.
Das könnte jetzt
also
passieren.
Also das haben mir Leute jetzt immer wieder bestätigt, die mich kennengelernt haben, denen ich die Sachen gezeigt habe, mit ihnen gesprochen habe, dass die plötzlich Sachen entdeckt haben, die sie nie gesehen haben. Und eine, die hat mir zum Beispiel mal gesagt, dass sie sich gefragt hat, warum sehe ich das nicht? Jetzt gucke ich mal wie Irmela und prompt hat sie die Sachen entdeckt. Ja.
Also es scheint schon eine gewisse Ignoranz zu geben. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Ich habe Angst, dass es vielleicht sogar schon Gewöhnung ist. Ja, dass man gar nicht so sofort alarmiert ist oder bei jedem Hakenkreuz jetzt gleich Schnappatmung bekommt. Mhm. Sie hat mir mal einen Ordner gezeigt und auch ein paar Exponate aus ihrer Ausstellung. Wenn man das dann so geballt sieht, da wird einem dann übel. Aber wenn man so in der Bahn sitzt und gerade ein bisschen träumt und nochmal die Einkaufsliste durchgeht und das ist einfach irgendwie so en passant, dann kann man das wahrscheinlich ziemlich gut verdrängen mal schnell.
Das ist mein Beispiel.
Oder verharmlosen.
Ich habe ein ganz tolles Beispiel gerade, fällt mir ein. Ich sitze in der S-Bahn und ich sehe, beobachte einen Junge, der ganz entsetzt guckt. Ein Kind, was ganz entsetzt guckt. Da dachte ich, da muss was sein. Und dann gehe ich hin und sehe, was da steht. Er hat mir die Sprache verschlagen. Ignaz Bubitz, alte Sau, ab nach Auschwitz-Birkenau. Das war's. Und jetzt sehe ich in dem Moment, wo die S-Bahn reinfährt, Oranienburger Straße, ist auch makaber, ne? Wo die Synagoge da drüber ist. Ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke. So, ich hatte leider meine Kamera nicht dabei, weil ich auf dem Dienst kam, aber immer eine Flasche Nagellackentferner. Und dann habe ich laut in der S-Bahn gerufen, Leute, seht ihr das nicht? Und dann habe ich das vorgelesen, laut. Und dann die Reaktion der Leute. Haha, ist das ein Grund zum Lachen? Ich war so geschockt. Okay, dann habe ich gesagt, leck mich im Arsch. Also das gedacht, ja. Dann bin ich hin und habe vor dem Kind mit Nagellack entfernt, wunderschön wegputzen können. Der Junge strahlte mich an. Ich steige aus und finde dann noch am S-Bahnhof Oranienburger Straße auf dem Papierwerbeplakat ein 1 Meter Hakenkreuz. Dann habe ich das ganze Plakat einfach rausgerissen und bin damit dann in die Synagoge, weil ich wusste, dass da Sicherheitspolizisten sind. Ich möchte, habe ich gesagt, eine Strafanzeige. Hier, der Fund hier unten am Bahnhof, das ist überhaupt passiert, direkt darunter. So viele Leute steigen ein und aus, gehen vorbei. Da fragt mich der Polizist, was für eine Anzeige soll ich denn aufschreiben?
Wüsste ich jetzt auch nicht, muss ich zugeben. Was ist das,
Verstoß gegen 86a und 131 Volksverhetzung. Solche und ähnliche Sachen, die passieren mir sogar heute noch.
Also das war ja auch das Berührende in dem Moment, in dem Kino, im Zusammenhang mit dem Film, auch die Arbeit, was Ibrahim Aslan auch macht, dass wir verstehen müssen, dass wir in Deutschland einfach ein richtiges rechtes Problem haben, in allen Schichten und sogar eine Art Schutz, wenn man sich die Geschichten von ihnen anhört, oder auch gar kein richtiges Bewusstsein. Und Max Czollek hat es dann auch noch gesagt an dem Abend, und eine gleichzeitige Leugnung dessen. Ja, also es darf nicht sein, wir haben hier keine Nazis, wir haben hier kein rechtes Problem. Und deswegen kann man natürlich diese Probleme gar nicht sehen, weil sie dürfen ja nicht da sein, also sind sie auch nicht da. Und das ist eine Gleichzeitigkeit, die halt total fatal ist, weil ja man als jemand, der sich aktiv dagegen bekennen möchte, ja, gegen Nazis, gegen Hass, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Nationalismus, man wirklich das Gefühl bekommt, dass man irgendwie falsch gepolt ist oder sowas, ja? Oder Geister sieht oder so. Und auch eine Solidarisierung so schwer möglich ist. Also ich habe gemerkt, als sie das erzählt haben im Kino, dachte ich, boah, die ist aber mutig. Also ich fühle mich nicht mehr so vergewissert in allen Räumen und in allen Situationen, dass ich mir trauen würde, jetzt zum Beispiel auf meinem Rucksack Fuck AfD-Sticker zu tragen oder an mein Haus Nazis rauszuschreiben, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob dieses Umfeld so homogen ist und ob da wirklich ein Konsens ist oder ob mir da ein Stein ins Fenster geschmissen wird und ob ich da noch sicher bin.
Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also das habe ich ja auch festgestellt, dass junge Männer, da suchen die eine Möglichkeit, direkte Angriffe. Ne? Bei mir, da ist komischerweise die Hemmschwelle noch erstaunlich hoch, weil ich alt bin. Aber die agieren mit Methoden, die einen ganz schön verletzen können. Deswegen habe ich ja auch meine Adresse auf dem Melderegister streichen lassen. Also ich habe da wirklich Drohungen bekommen und andere schlimme Sachen erlebt, die nicht weniger heftig waren. Aber ich habe zum Beispiel in Rudo erlebt, wo ein Mann auf Motorrad, schwere Maschine, gesehen hat, wie ich einen PD-Aufkleber abmachte. Da hat er das ganz nah an mir hochgezogen und wollte das auf mich losschmeißen und hat mich beschimpft mit übelsten Sachen und massiv bedroht. Da habe ich gesagt, Sie sind ein süßes kleines Arschloch, habe ich dann gesagt.
Und das hat also dann richtig bewusst,
nee, ich habe ihm dazu bewusst gesagt, dass er sieht, ich lasse mir keine Angst einjagen. Natürlich, ich habe schon Angst, aber ich zeige sie nicht.
Ja.
Und ich erzähle den Schülern immer zum Beispiel, als ein Junge mich trifft, als ich in Cottbus ein Hakenkreuz auf einem Poller mit Nagellackentferner wegputze. Und er fragt mich auch, was machen die da? Da kriege ich ein Hakenkreuz weg. Warum? Da kriegt es ein Nazi-Symbol hier in Deutschland und das kommt ab. Das muss weg, das ist verboten. Er sagt, die sollen das aber dran lassen. Sag ich, nee, das kommt ab, putze weiter. Und dann wurde er richtig so ein bisschen, ich habe ihm gesagt, das soll dranbleiben. Sag ich, nein, das kommt ab, putze weiter. Und da war er so wütend und schreit mich dann an. Ich habe ihm gesagt, das soll dranbleiben. Och, habe ich gesagt, zu spät, das ist ab. Und dann sage ich auch den Leuten, wenn ich jetzt erzähle, muss man genau aufpassen, wenn die sich umgucken, wollen die Zeugen ausschalten. Ja? Und selber ganz ruhig bleiben, ganz wichtig. Kein Geschrei, gar nichts. Ja? Jetzt muss ich noch was ganz Wichtiges sagen. Also ich habe die Strategie, gegen Hass hilft nicht gegen Hass. Ja. Ich will was erreichen.
Ja.
Und die Nazis sind auch Menschen wie du und ich. Sind sie. Es sind Menschen, ja. Und ich bin ja Radikal-Pazifist. Das heißt, ich will anders überzeugen. Und was soll ich sagen? Ich habe mal in Lichtenberg eine massive Nazi-Bedrohung gerade überstanden. Es war mir noch richtig schwer im Magen. Und ich habe mir gesagt, so gehe ich nicht nach Hause. Ich werde es abarbeiten. Und jetzt bin ich von Lichtenberg nach Rudo. Da bin ich seit 1995 aktiv. Und da kommt mir einer, der mir das Leben dort schwer gemacht hat, der in die Hauswand ganz groß wohl geschrieben haben muss, Schramm, wir kriegen dich. Das habe ich öfters gefunden. Oder Zeckenoma, wir kriegen dich. Wow. Habe ich auch gefunden, ja. Der kommt auf mich zu und ruft mir entgegen, Frau Schramm, ich bin nicht mehr dabei. Und dafür will ich Ihnen danken. Glauben Sie mir, ich habe wirklich gedacht, ich werde ohnmächtig.
Ja.
Ich war dann auch ganz gerührt, mir kamen die Tränen.
Ja.
Und dann sage ich, Sie kommt in der Sinneswandel. Ja, sagt er, ich habe Ihnen viel Stress gemacht, aber Sie haben trotzdem immer weitergemacht. Und das gab mir zu denken. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben, gratuliert und Hilfe angeboten. Ich hoffe, er hat es geschafft. Aber ist das jedenfalls?
Ja, jetzt haben Sie schon ein bisschen vorweggenommen, weil ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, bei den Anfeindungen, die Sie erleben und Bedrohung. Es sind 40 Jahre auch eben einer Sisyphus-Arbeit. Sie hatten mir vorhin auch eine Karte gezeigt mit ganz vielen Pünktchen, wo Sie in Deutschland
waren. Fund und Tatorte.
Und dass man da nicht resigniert, sage ich mal. Und ne, es kommt ja immer wieder Neues und scheinbar, darüber haben wir jetzt noch nicht
gesprochen. Wird jetzt sowieso wieder geklebt. Ich komme auch sowieso wieder.
Genau, und wir haben auch noch nicht über die Kontinuität gesprochen. Also es hat ja auch den Eindruck, so wie wir manchmal über den Rechtsruck sprechen und auf einmal kommt der Rechtsruck wieder, dass Sie eine ganz andere Erzählung erlebt haben, dass es nie weg war. Ne? Ja. Also in meiner Erinnerung ist es so wie 90er-Jahre Baseballschlägerjahre und dann war es irgendwie ruhig und auf einmal ging es 2015 irgendwie los. So ist ja irgendwie diese deutsche Erzählung und davor hatten wir überhaupt kein Problem. Das war überhaupt kein Thema in Deutschland, irgendjemand da rechts war. Und da muss man ja bei Ihrer Arbeit sagen und bei Ihrer Dokumentation, doch, es war nie weg.
Es war immer. Und es gab zwar Wellen, die Kuratorin vom Zentrum für Antisemitismusforschung, wie die meine Doku durchgeblättert hat. Die war ja völlig schockiert. Sie sagte mir aber, sie hat nirgendwo so eine umfangreiche Dokumentation gesehen wie bei mir. Und wenn ich den Neuesten jetzt zeige, ich habe wieder völlig neue Sachen gefunden, wo ich wirklich sage, das ist gruselig. Und ich kann mich daran nicht gewöhnen. Okay. Übrigens, ich bin ja gefragt worden mal früher, wie die Aufkleber ich denn entfernt hätte. Ja. Und ich konnte nie antworten, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe. Hauptsache, die waren weg. Und dann habe ich am 3. Januar 2007 habe ich angefangen zu zählen. Es ist also 21 Jahre später. Mhm. Ja. Und jetzt, soll ich Ihnen sagen, wie viel? Ja. Es sind 97.568. Und wenn ich jetzt die anderen Sachen, die ich auch weggemacht habe, Nazi-Plakate und so weiter, sind so an die 140.000 Sachen.
Sie haben natürlich durch dieses Langzeitprojekt jetzt diese Dokumentation und diese ganz schmerzhafte Wahrheit quasi auch verbildlicht. Und dann haben wir so ein Aufzeigen, ein Spiegelvorhalten auch der Ignoranz. Also ich sage Ihnen im halben Jahr mal Bescheid, wie viele Nazi-Schmierereien ich dann ab heute wahrscheinlich sehen werde. Und trotzdem, ich hatte mich schon auf dem Weg hierher gefragt, was bedeutet es, diese Sticker abzumachen oder diese Schmierereien wegzumachen? Mhm. Es ist einerseits brillant, weil es ist pazifistisch.
Das Gefühl, dass es weg ist, ja.
Ja, aber es ist auch so klein. Wissen Sie, was ich meine? Also noch ein Sticker und noch ein Sticker und noch ein Sticker.
Das Interessante ist ja, es wird immer behauptet, durch die Internetgeschichte, durch diese Vernetzung der Nazis, sind Sticker und Kleben und Schmieren kein Thema mehr. Das stimmt so gar nicht. Das zum Beispiel habe ich jetzt erlebt zweimal, einmal in Rudow und einmal in Burg bei Magdeburg, da bin ich ja jeden Monat. Da hatte ich gerade an einer Laternenaufkleber abgemacht und da sind die Typen, denen mich gehen hin. Und einer kam die Straße rüber und hat vor meiner Nase neun geklebt. Und den habe ich putzwendig geschnappt, auch abgemacht. Ich habe gesagt, Nazi-Dreck kommt weg. Aber das Fatale jetzt ist, was ich in Rudow wiederum erlebte, da haben Taxifahrer Partei ergriffen für die Nazis, die mich massiv bedroht haben. Ich rufe die Polizei, zwei Polizistinnen kommen und sagen zu mir, sie hören sofort auf.
Aber wie bewerten Sie das? Also warum bleibt das dran? Warum sind Leute echauffiert, wenn sie einen Schriftzug Ausländer raus überpinseln? Ich verstehe das nicht. So eine Dreistigkeit auch, das ist ja nicht subtil oder irgendwie verrätselt oder irgendwelche Codes. Das ist.
Und da kann ich Ihnen nur sagen, das kann nicht wahr sein. In einem Land, was angeblich aus unserer Nazi-Zeit gelernt haben will, ich denke mal sollte, dass in diesem Land sowas überhaupt noch möglich ist und ich immer noch kriminalisiert werde, in einer Art und Weise angefeindet werde, da muss ich auch was sagen. Da habe ich jetzt hier im Tunnel in Zehlendorf, da übrigens eine große Härte ist immer noch dran von mir, da bin ich nicht erwischt worden. Ich habe da gesehen, Merkel muss weg. Es war ja wegen der 2015, dieser Flüchtlingssache, ich sage bewusst nicht Welle, ne? Da war ich so wütend. Da habe ich gesagt, jetzt nicht nur unkenntlich machen, lass dir was einfallen. Und ich hatte eine tolle Idee. Aus Merkel muss weg. Merkel, Hass muss weg. Ach, ich war so stolz drauf. Ja? Und werde er von Leuten beschimpft. Sachbeschädigung, sage ich, dafür habe ich mal die Bundesverdienstmedaille bekommen. Also, was wollen Sie? Und dann beim zweiten Mal, jetzt wie gesagt, bei einem wiederholten Mal, da haben die Polizei gerufen. Und dann kamen zwei Polizisten, das ist jetzt ganz interessant. Der Jüngere, ein sympathischer, fast empathischer Typ, sagte, ich kann Sie so sehr gut verstehen, der wird nicht raus, warte mal. Und dann kommt der andere, würden die dann die Merkel wählen? Sag ich, die muss sie doch gar nicht wählen. Aber auch sie hat ein Recht auf Würde. Also weil es war bei ihr ganz starke Frauenfeindlichkeit. Ja. Wenn sie wüssten, was ich an Aufkleber mit der Merkel gefunden habe. Also ich bin nie ein Fan von ihr gewesen. Aber eine splitternackte Frau, Beine breit, dann ihr Gesichtsfoto, also Fotokollage, sie lässt jeden rein. Also Sexismus, Rassismus. Manche Leute meine Inhalteordner gesehen, die haben gesagt, die können nicht mehr, ihnen ist schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bedürfnis ist einfach da, das zu dokumentieren, um der Welt zu zeigen, wozu die Menschen fähig sind.
Also ich habe auch, ich muss zugeben, dass ich den Begriff Rechtsruck jetzt auch noch mal besser verstanden habe, seit Friedrich Merz unser lieber Kanzler ist, weil ich immer dachte, der Rechtsruck, der kommt von den Rechten und die ruckeln sie nach vorne. Aber was eigentlich passiert, ist ein Ausbreiten und ein Aufweichen von Haltung, von Grenzen, von Widerstand und ein langsames Tränken.
Ja.
Und ein Selbstbewusstsein aufbauen und das Unsagbare immer weiter ins Sagbare hinein zu verschieben.
Ja, ja.
Nämlich nicht von den paar radikalen Leuten, die sozusagen versuchen, so habe ich es mir immer vorgestellt, diesen Ruck zu schaffen, wie mit so einem Rambock durch die Tür. Nein, es wird von den anderen, werden sie immer weiter reingelassen.
Ich muss Ihnen noch was erzählen, ja. Das einfach, damit wir noch lachen können. Also die Strategie, es ist alles so furchtbar, tropp, 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 Tränchen runter, das ist schrecklich, das lähmt, ja. Ich sage mit Lust und Laune gegen Braune, ja, ich lache. Ja. Meine Freundin sagte mal, warum lachst du, wenn du ein Hakenkreuz siehst? Das habe ich gesagt, weil ich weiß, dass es gleich weg ist.
Also ich bewundere das, dass sie da diese Strategie haben, sagen wir es mal so.
Ja.
Mit absoluter Hartnäckigkeit und auch mit der Prise, kann man Humor sagen oder vielleicht ist es auch Sarkasmus, daran zu gehen. Ich bin extrem wütend und vielleicht bin ich aber auch schon ein bisschen in der Lähmung. Ich stelle mir auch so vor, so wie heute, ich bin im Bus und irgendwie total gestresst und aufgeregt. Wäre ich dann noch aufgestanden oder wäre ich noch eine Runde weiter mit dem Bus gefahren, um mir die Zeit zu nehmen? Ich meine, bei einer Verabredung mit Ihnen wäre das angemessen gewesen. Aber es gibt ja jeden Tag, man geht zur Arbeit, das Kind muss zur Schule, der Alltag. Ich sag's mal ganz blöd, ich habe keine Zeit für die Nazi-Scheiße. Ich habe meine eigenen Probleme. Das ist ja auch etwas, was so aushöhlt, weil man denkt, eigentlich, also der Podcast ist ja natürlich auch meine Form des Versuchs aufzuklären und auch des Widerstandes, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, sind das Ausreden? Müssten wir jetzt alle stehen und liegen lassen? Oder wie, also ich fühle mich da wirklich überfordert. Jetzt irgendwie in meinem Alltag sowas einzubinden und zu sagen, so wie kann ich jetzt mich noch solidarisieren gegen rechts und noch eine Demo und jetzt noch was abkratzen, wissen Sie?
Ja, aber schauen Sie mal, wenn Sie zum Beispiel, es war auch ein Zillendorf mal, um was abzumachen und da hat sich auch ein Zugabfertiger damals empört, was ich sage, diese Aufkleber gegen die Geflüchteten, bin ich, nee, auf keinen Fall. Und dann sagt er, wieso? Für die mache ich mir meine Hände nicht schmutzig.
Machen Sie eigentlich Unterschiede zwischen Nazis, Rechtsextremen, Rechtsradikalen, gesichert Rechtsextremen, Mitläufern? Also gibt es für Sie da Unterschiede? Die Passanten, die Sie zum Beispiel anzeigen oder beschimpfen, die Polizisten, die vielleicht Sie hindern wollen und die Menschen, die diese Schmierereien machen, machen Sie da Unterschiede? Sind das alles Nazis für Sie? Also die Leute, also, die diese Schmierereien machen und die Leute, die Sie davon abhalten wollen?
Also sage ich mal so, rechts, diese Parolen, die ich jetzt bekämpfe, sind ja von den Rechten. Wer jetzt so einen Aufkleber klebt mit Sprüchen gegen Migranten und Juden und so weiter, dann sind keine Demokraten. Auf keinen Fall. Ne? Und die Nazis haben ja früher auch andere eben ausgegrenzt. Ja? Und die Leute müssen sich wirklich dann fragen lassen, wenn sie das gut finden, was sie tun, wo sie dann eben landen.
Aber das ist ja genau das, womit dieses Aufweichen, also was gerade passiert, dass Leute dann dazu stimmen und man dann im Fernsehen Debatten sieht, wo darüber gesprochen wird, ob das Meinungen sind, die legitim sind oder nicht. Und Sie hatten mir vorhin in Ihrem Ordner oder in Ihren Ausstellungsunterlagen nochmal sehr eindrücklich gezeigt, worum es den Nazis eigentlich geht bei diesen Spielereien, ne? Dieses Signal zu setzen, wir sind da und wie wir diese kleine vermeintliche Lappalie und das, was wir so leicht ignorieren können, eigentlich verstehen müssen, wie so eine Vorhut auch zum Handeln oder zum
Also ich habe ja auch manchmal die Sachen mal jetzt auch wieder angeguckt und habe versucht, auch mir zu erklären, warum sie jetzt diese Wortwahl nehmen und jene Wortwahl. Und die es hat sich auch sehr verändert. Und zwar glaube ich, sagen zu können, durch die weitere Gruppen, die dazugekommen sind, diese intellektuellen Nazis, die von den Identitären, die ganz stark sind, und bei dem 1%, also da merke ich schon, diese Parolen, die sie da haben, die sind ziemlich abgehoben. Die verstehen noch manche Leute noch nicht mal, ja. Das fällt mir gerade ein, jetzt in Nauen, ein Mann mit Noten, ein Mann, wo ich meine, der Bildung hat, und ich gerade ein Hakenkreuz am Bahnhof wegmachte. Warum machen die das weg? Kommen die an den Schiff, ich mache ihn neu hin. Also ich denke wirklich, eine Landschaft, eine Umgebung, ein Stadt, Bild.
Das wollen wir jetzt auch noch mal kapern.
Ja, das Stadtbild ohne Aufkleber ist einfach ein menschenwürdiges Stadtbild. Ich habe jetzt hier Tasche bestellt, die ich jetzt neu beschriften lasse. Ich bin gerne kriminell in Gänsefüßchen für die Menschenwürde im Stadtbild, weil ich ja immer wieder angegriffen, angemacht, kriminalisiert werde, dass ich im Stadtbild Sachbeschädigung begehe. Ne? Und ich mache es für die Menschenwürde. Die Menschenwürde ist für mich viel wichtiger als das, was dabei kaputt geht. Und ich sage auch immer, alles, was bei mir kaputt geht, kann man doch wieder reparieren. Die verletzte Menschenwürde jedoch nicht. Das war das Schlusswort.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte aber auch nochmal erwähnen, weil das haben Sie so en passant gesagt. Sie machen Workshops in Schulen, in Vereinen. Man kann sie beauftragen. Und ich glaube, die Internetadresse von Ihnen ist hass-vernichtet.de.
Ja,
ist das richtig?
Ja, hass-vernichtet.de. Ja.
Da findet man dann den Kontakt zu Ihnen, kann sie anfragen. Macht es wirklich auch eigeninitiativ, informiert die KlassenlehrerInnen oder die Schulleitung, dass man Imela Mensah-Schramm einlädt, bitte. Und Ibrahim Aslan hat das übrigens auch als Angebot, auch deutschlandweit besucht er Schulen, versucht aufzuklären. Mich hat das sehr berührt, beeindruckt, und ich finde es auch toll, dass es Menschen gibt, die das machen. Ich habe ja auch ein Kind, was 7 Jahre jetzt ist. Und es ist auch schwer, finde ich, mit Kindern darüber zu sprechen. Ich habe da auch manchmal Bedenken, und was kann man sagen und was nicht und was können die vertragen und was nicht. Und deswegen finde ich das auch toll, wenn man das so ein bisschen, ich will nicht sagen auslagern, aber auch im Kollektiv macht, mit den MitschülerInnen zusammen und eingebettet in so einer Aktion, weil mich das alleine auch, muss ich wirklich zugeben, auch überfordert teilweise.
Ja. Dieser Workshop, der ist ja 90 Minuten. Ich sage auch, was ich tue, warum ich es tue, erzähle von den Begegnungen mit den Nazis und sage auch immer, bitte bedenkt, gegen Hass selbst wirklich nicht gegen Hass. Ja? Und dann als letztes ist dann das anonyme Feedback. Hat mir einer geschrieben, ich weiß ja, dass ich solche Sachen nicht mehr hinschreibe. Eben.
Hat man was bewirkt.
Ja.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem spannenden Gespräch. Ich glaube, es war die erste Folge, wo dann doch mal meine Gästin mehr Redeanteil hatte als ich. Normalerweise bin ich hier die Quasselstrippe. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr davon weitererzählt. Wenn ihr gerne Sternchen und Kommentare da lasst in eurer Podcast-App, wenn ihr eure Social-Media-Kanäle anschmeißt und liked und shared. Wir hören uns im nächsten Monat wieder, und bis dahin bleibt unbequem, ihr Lieben. Und Ihnen danke ich, Frau Mensah-Schramm. Ich denke, Sie bleiben sowieso unbequem. Ja. Ihnen brauche ich das nicht wünschen.
Ganz genau.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja.
Tschüss.